Veränderung ist super. Also ich liebe Veränderung. Ich sage immer, mir kann es keinen größeren Gefallen tun als Veränderung, weil das ist für mich irgendwie, ich werde dann gleich irgendwie, da schießt die Energie ein.
Willkommen bei My Finest, dem Podcast für Frauen, die ihre feinste Zeit jetzt leben wollen. Mit mir, Isabel Flandorfer.
Hallo, schön, dass du da bist. Ich unterhalte mich ja in meinem Podcast mit Frauen und Expertinnen über Veränderungen im Leben und über Neuanfänge, wie wir älter werden wollen und wie wir uns dabei wohlfühlen können. Und wir sprechen darüber, was es braucht, frei und erfüllt zu leben, wie wir Veränderungen auch immer als Chance sehen können und wie das auch mit Freude und mit Leichtigkeit gelingen kann, dass wir unsere feinste Zeit leben. Freude und Leichtigkeit, das sind auch gleich meine Stichworte, denn das strahlt für mich mein heutiger Gast auf jeden Fall aus. Willkommen, Alexandra Paller. Ich freue mich sehr, dass du da bist.
Ich mich erst.
Alexandra Paller ist Designerin ihres eigenen Modelabels Paller Vienna. Sie ist Kochbuchautorin, sie war die erste Foodbloggerin des Landes, hat den Austrian Food Blog Award ins Leben gerufen. Sie ist kulinarische Netzwerkerin und, wie sie selbst sagt, Köchin aus Leidenschaft. Alexandra, du verkörperst, seitdem wir uns kennen, für mich so viel Lebensfreude, so viel Lust aufs Leben, du startest immer wieder neu durch, du hast neue Projekte im Ärmel, du kennst die neuesten Lokale, du bist immer up to date. Kann man sagen, dass du bereits deine feinste Zeit lebst?
Ja, die feinste Zeit ist immer jetzt. Ich sag auch jetzt bei dir im Podcast zu sein. Danke für die Einladung. Und wenn ich mir das so anhöre, was ich jetzt wirklich schon alles gemacht habe in meinem Leben, muss ich sagen, echt viel. Und ich finde es ja wahnsinnig schön, dass ich irgendwie immer diese Energie aufgebracht habe, sehr viel zu machen, meine Ambitionen habe. Und ich werde ja so oft gefragt, woher ich die nehme. Manchmal weiß ich selber nicht, aber ich habe offensichtlich, bin ich eine antriebslustige Unternehmerin und war die immer schon. Und wenn wir jetzt eben sagen, wir sind so quasi in der Mitte unseres Lebens, also wir hoffen, dass wir in der Mitte unseres Lebens sind. Also ich gehe jetzt einmal davon aus, mit 58, die ich heuer werde, dann war die erste Hälfte schon mal ganz gut, ja.
Ja, du bist ja gelernte Mode- und Textiltechnikerin, was ich nachgelesen habe. Textiltechnikerin finde ich eine spannende Bezeichnung, die war mir so gar nicht geläufig. Du warst dann lange in der Kommunikation und in der Werbung tätig. Du hast den Foodblog Award gegründet. Du hast selbst einen eigenen Foodblog betrieben. Du hast zwei Kochbücher herausgebracht und du hast auch 2018 den Label Paller Vienna gegründet. Die Kitchen Couture, über die werden wir dann sicherlich auch noch sprechen. Das heißt, du bist immer wieder neue kreative Wege gegangen. Du hast dich auch immer wieder verändert. Das ist ja für viele Frauen immer so ein bisschen eine Herausforderung oder vielleicht auch eine Challenge, sich zu verändern, neue Wege zu gehen, den Mut aufzubringen. Fällt dir das, glaubst du, generell leicht oder hast du da auch immer wieder so deine Überlegungen gehabt? Traue ich mich das? Wie geht's da mit dem Mut?
Ja, ich glaube, es fällt mir eher leicht oder beziehungsweise ich lasse es zu und ich gebe mir die Erlaubnis für eine Veränderung oder für eine nächste Phase oder für einen nächsten Schritt. Und du hast jetzt so viele Stationen in meinem Leben aufgezählt und dabei fällt mir jetzt wieder ein und auch öfter, dass das eine oft die Folge des vorherigen Schritt war. Und so wie man immer sagt, das Puzzle besteht aus so vielen Teilen, dann irgendwann einmal ergibt sich ein Bild oder eben eine Reise, die eben ganz abhängig und ganz wichtig ist von Erfahrungen, die du davor gemacht hast. Und ich habe tatsächlich meine Schulzeit in einer Schule für Bekleidungstechnik und Textiltechnologie gemacht, zu einer Zeit, wo ich mich vielleicht jetzt nicht so dafür interessiert habe. Das war mehr so familiär begründet. Und wir haben dann nach der Schulzeit, es ist keiner von uns in diese Branche gegangen. Wir haben uns alle verstreut in alle Windrichtungen. Sehr viele sind lustigerweise in die Medienbranche gegangen, so wie auch ich. Und erst viel, viel später, also Jahrzehnte später, bin ich ja dann wieder zurückgekommen und habe mir eben diese Ausbildung und dieser wichtige Teil meines Lebens, den ich irgendwie gar nicht so ernst genommen habe in dieser Phase, als ich es abgeschlossen habe, wahnsinnig viel gebracht. Also du machst nie was umsonst. Alles ist Teil eines großen Wegs oder eines schönen großen Bildes.
Mhm. Ja, das ist spannend. Also das heißt, der Weg in die Mode, der hat eigentlich früh begonnen, wurde dann so ein bisschen unterbrochen. Dann kam die Kommunikation, die Werbung. Dann kam auch dieses, ich glaube, das kommt ja aus einer Familientradition, diese Liebe zum Essen, zum Kochen. Wie ist denn das entstanden? Und das hat ja dann weitergeführt eigentlich übers Food-Bloggen dann zur Kitchen Couture und deinem jetzigen Modelabel.
Genau, also ich komme aus einer Großfamilie, wo die Hälfte quasi in der Textil- und Modebranche immer gearbeitet hat und die andere Hälfte eine Wiener Schinkenmacher-Dynastie ist und mit diesen zwei sehr starken Großmüttern, die mich da auch sehr geprägt haben, hatte ich also beide Einflüsse, also diese Modeseite, die ich halt immer ausgelebt habe, dann auch mit der Ausbildung. Ich bin mit meinem Papa auf Modemessen gefahren, da war ich halt noch so ein Teenager. Und auf der anderen Seite habe ich bei der Großmutter, die eben diese Schinken, also die den Großhandel für die Schinken hatte in der Großmarkthalle, gesehen, was das für eine taffe Geschäftsfrau ist, wie die verhandelt hat mit Gastronomen. Die ist um 4 in der Früh in die Großmarkthalle, die ja ganz hier in der Nähe ist von dem Podcaststudio, wo wir heute aufzeichnen. Nämlich drüben, wo heute Village Cinema steht, war eine wirklich schöne alte Fleischmarkthalle, wie man es quasi so von alten Bildern aus Paris vielleicht kennt. Die gab es auch in Wien. Also diese beiden Einflüsse und diese beiden Familien haben mich wahnsinnig geprägt, wie wahrscheinlich sehr viele von uns sehr geprägt sind von Einflüssen ihrer Familie, nur vielleicht das zu unterschiedlichen Zeiten wahrnehmen oder auch für sich aufnehmen.
Ja, ich glaube, das ist ja ganz stark, diese Werte, die einem und die Traditionen, die einem mitgegeben werden. Da ist natürlich toll, dass du eigentlich die, glaube ich, da auch an sehr starken Frauenfiguren, deinen zwei Großmüttern, orientieren konntest.
Ja, die waren beide taffe Geschäftsfrauen. Also meine Textilgroßmutter hat zunächst Medizin studiert, war eine der ersten Medizinerinnen in Österreich, hat aber dann während des Kriegs das nicht ausüben können, auch selber Kinder bekommen, aber dann schon bald für eine Schweizer Textilfirma, eben war sie quasi Beraterin, medizinische Beraterin. Und die andere Oma so quasi als gestandene Geschäftsfrau, als Marktfrau auch. Also die haben mich schon sehr geprägt, wie sie auch halt mit ihren Teams und mit ihren Mitarbeitern umgegangen sind, wie sie sehr selbstverständlich ihre Firmen geführt haben. Das muss man schon sagen, waren auch Familienbetriebe, wo auch, also sie haben ja beide Kinder gehabt, wo auch Kindererziehung immer gut vereinbar war, eingebettet in eine Großfamilie, wo es halt viele Tanten und Köchinnen und gute Geister gegeben hat, die sich halt auch dann um Care-Arbeiten und Sachen kümmern konnte, die halt quasi eine Unternehmerin einfach gut delegieren muss, weil sonst kriegt sie das beides nicht unter einem Hut.
Mhm. Wie war das dann bei dir? Du hast ja zwei Töchter, mittlerweile erwachsene Töchter. Wie konntest du da deine beruflichen Ideen, deine neuen Wege, deine Veränderungen mit dem Muttersein und mit den beiden Töchtern am besten vereinen?
Ja, also meine beiden Töchter, die sind jetzt fast 30 und 22.
Das ist irre, oder?
Unfassbar. Ich kann selber kaum glauben. Und ich war ja selbst, also in der Verlegerzeit, in der Zeit, wo ich noch beim News Verlag war, bin ich zum ersten Mal Mama geworden. Da war ich 26. Und für mich war aber ganz klar, ich mache jetzt hier keine Schnitte in meinem Leben und bin jetzt nur mehr Mama, sondern ich führe meinen Beruf fort. Und ich glaube, ich war gerade mal 6 Monate in Karenz und habe mir dann eine Kinderbetreuung organisiert. Also ich habe das Glück gehabt, dass ich auch zu dem Zeitpunkt gerade umgezogen bin und ein bisschen mehr Platz hatte. Und ich konnte mir ein Au-pair organisieren, die dann da war, als ich quasi im Büro war. Habe dann zwar stundenweise das ein bisschen reduziert und ich wollte aber immer den Beruf weiter ausführen. Also für mich war immer klar, dass ich jetzt hier jetzt nicht Hausfrau werde und mich jetzt irgendwie ganz auf das Mama-Sein konzentriere, was ja wahnsinnig schön ist, was aber auch ein Teil ist, den du jetzt auch ausleben kannst, wenn du gleichzeitig auch berufstätig bist. Und ich habe dann mit einem Unterschied von 7 Jahren dann die Josie bekommen, also meine zweite Tochter. Und da war das das Gleiche. Also da war ich dann mittlerweile schon beim ORF und hatte ja eine Agentur für die Vermarktung von ORF Verlagsprodukten und hatte auch ein eigenes Büro. Und da war es halt noch viel leichter, irgendwie alles zu vereinen, auch Mama sein und arbeiten. Und ich glaube, da bin ich gar nicht in Karenz gegangen. Ich habe jetzt unlängst mal nachgerechnet. Ich arbeite seit 38 Jahren. Also das ist natürlich, da gibt es Tage und Phasen, da verzweifelst du und da wird dir natürlich alles zu viel. Aber heute sage ich, wow, das war genau richtig so. Und ich bereue irgendwie keinen Schritt. Und es war hat auch dazu beigetragen, dass ich jetzt ein großes Netzwerk habe, dass ich viele Kontakte habe, auch aus dieser Arbeitszeit, die heute ganz wichtig sind und für das Selbstverständnis, quasi jetzt Unternehmerin zu sein, ganz wesentlich sind.
Hast du den Eindruck, dass du, ich meine, deine Kinder sind jetzt groß, ja, und ich habe ja selbst irgendwie die Erfahrung gemacht, ich habe so eine harte Zeit gefunden, dieses Abnabeln, dieser Schritt, wo du weißt, okay, jetzt haben die Schule beendet, jetzt müssen die auch raus ins Leben, irgendwo müssen die ihre eigenen Erfahrungen machen. Du musst aber trotzdem noch da sein. Sie brauchen dich irgendwie. Du musst sie aber loslassen. Dieser Struggle als Mutter, ja. Und dann vielleicht auch für dich eine neue Identität finden, weil natürlich, du warst zwar jetzt immer berufstätig, hast das alles gemacht, aber es ist natürlich ein Unterschied, ob die Kinder da sind, zu Hause wohnen, dich immer wieder brauchen. Wie hast du diese Abnabelung, bei dir ist das ja jetzt schon ein bisschen fortgeschrittener als bei anderen vielleicht, wie hast du das empfunden, was hat es mit dir gemacht? Und ich persönlich habe den Eindruck, dass du dann noch einmal dich verändert hast, noch einmal neu durchgestartet hast, noch einmal neue Projekte auch wieder gestartet hast, als die Kinder dann so quasi aus dem Haus waren.
Ja, absolut. Also bei mir war es ja so, dass die Töchter beide nach der Matura sofort ausgezogen sind. Habe ich mich natürlich auch gefragt,
hey, was los?
Liegt das an mir? Aber ich habe das einfach so interpretiert und das haben sie mir auch rückgemeldet, dass sie einfach selbst viel zu neugierig waren in der Phase.
Sehr toll.
Raus in die Welt. Die Johanna ist ja nach der Matura gleich mal nach Berlin umgezogen. Also die hat
gleich dort, mal ganz weg.
Die hat dort 10 Jahre gelebt und da habe ich sie sehr, sehr wenig gesehen. Aber es war für sie so ein Sprung ins kalte Wasser und also da war die Abnabelung mal von 0 auf 100. Ich hatte ja, weil eben der Altersunterschied von 7 Jahren, dann ja noch 7 Jahre lang die Josie. Die ist aber dann auch nach der Matura gleich ausgezogen und hat sich gar nicht.
Da war der Weg schon geebnet, jetzt ich gedacht.
Ja, die die studiert jetzt und ist eigentlich auch irgendwie schon, nein, die ist ja voll im Berufsleben jetzt gerade.
Ja,
die
startet ein Projekt ja nach dem anderen
selber als quasi Moderatorin und Reporterin gerade durch. Ich habe diese Phase, weil du mich fragst, wie es mir gegangen ist, ob ich gestruggelt habe mit der Abnabelung, eigentlich auch als Befreiung empfunden. Nicht, dass mich das jetzt so belastet hätte, die ganze Mutterzeit und Phase, aber ich habe es auch als neue Chance gesehen. Die Kinder sind erwachsen, sie nehmen Selbstverantwortung an, starten in ihre neuen Leben. Also das ist vielleicht auch ein großes Glück, dass die beide so ausgestattet waren, mit dieser Ambition rauszugehen. Und jetzt weiß ich nicht, vielleicht ob man es vorgelebt hat oder ob ich ihnen auch das Gefühl gegeben habe, sie können ruhig ihr eigenes Leben jetzt starten, weil ich bin ja eh beschäftigt mit meinem. Ja. Ja, ich habe ja genug zu tun, ihr müsst euch jetzt nicht um mich kümmern.
Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man das den Kindern auch vermittelt, dass die einfach auch raus können, ohne dann auch irgendwie noch Strings attached. Ich meine, die sind sowieso attached, weil die Emotionen und die gute Bindung, die hat man hoffentlich aufgebaut und dann kommen sie auch gerne.
Und sie haben einen liebenden Vater. Also wir haben ja oft jetzt der Max und ich so, wie, die Josie hat sich bei dir gemeldet und nicht bei mir? Bist du jetzt die erste Ansprechperson, wenn es Probleme gibt? Oder wieso hat sie Dinge zuerst bei mir und nicht bei ihm? Wir haben so ein kleines Match, wer meldet sich womit zuerst bei wem? Ja. Nein, also es ist super, dass der Max so ein inniges Verhältnis zu seinen Töchtern hat und dass er einfach in seiner Papa-Rolle, wo er eigentlich viel mehr Zeit hat als in der Zeit dieser Pubertät, ist er die erste Ansprechperson vielleicht. Ja, schön. Kann man so sagen.
Hat sich eure Beziehung verändert, nachdem die Kinder quasi außer Haus waren und so dieses Familienleben, das man so kennt, viele, viele Jahre lang sich verändert hat? Hat sich diese Beziehung verändert?
Ja. Also ich würde auch sagen, jede Beziehung, jede Partnerschaft verändert sich. Mhm. Alle.
Geht gar nicht
sehr
anders.
Sehr regelmäßig. Nicht nur mit Lebensphasen oder man sagt immer dieses Generationen oder alle 7 Jahre. Es kommt immer in Wellen. Allein, ich weiß jetzt nicht, wie uns die Corona-Zeit jetzt verändert hat im Familienleben und in der Partnerschaft. Aber auch abgesehen von großen Krisen oder Krankheiten, die es gibt, verändert sich eine Beziehung immer. Und ich finde das Schöne und das gehört für mich auch jetzt zu dieser, wenn man sagt, man macht so ein bisschen so ein Fazit, sieht in der Lebensmitte, auch als sehr positive Erkenntnis dazu. Veränderung ist super. Also ich liebe Veränderung. Ich sage immer, mir kann es keinen größeren Gefallen tun als Veränderung, weil das ist für mich irgendwie, ich werde dann gleich irgendwie, da schießt die Energie ein und das ist für mich
neue
so.
Neue Möglichkeiten.
Ich mag das sehr gerne. Ich meine, mir fällt jetzt ein kleines banales Beispiel ein. Ich gehe zum Beispiel wahnsinnig gern immer wieder in einen anderen Supermarkt einkaufen, weil ich will
neue Auswahl, andere Anordnung.
Ich seh dann Dinge plötzlich anders und das ist jetzt wirklich ein super banales Beispiel. Aber ich finde so einen kleinen, wie man sich selbst austrickst, so gewohnte Wege oder Routinen oder das Gleichmäßige, das vielen Sicherheit verschafft, langweilt mich bald. Also ich hängen mir gerne irgendwie so neue Dinge um und die reizen mich.
Aber um auf die Beziehung zurückzukommen, trotz lauter Lust auf Veränderung, da hast du es geschafft, über sehr viele lange Jahre eine Ehe zu führen und ihr entscheidet euch wahrscheinlich auch täglich wieder neu füreinander und habt es geschafft, da auch zusammen zu sein, zusammenzuleben, nebeneinander euch zu entwickeln, euch zusammen zu raufen, nehme ich mal an. Ich meine, das ist ja eine realistische Beziehung. Da gibt es einfach irgendwann einmal ein Zusammenraufen.
Richtig. Und es gibt ganz viele Auf und Abs, die wir auch hatten. Wir haben ja gerade unseren 30-jährigen Hochzeitstag gefeiert.
Gratuliere.
Und es ist ja wirklich so, dass es in diesen vielen, vielen Jahren ja viele Augenblicke gab, wo man sich denkt, na also das geht jetzt nicht mehr oder ich weiß jetzt nicht, da stehe ich jetzt an oder das passt so gar nicht. Und das ist vielleicht auch eine Reife oder eine Art von Großzügigkeit, die man sich gegenseitig einräumt. Und auch wenn ich jetzt oft im Spaß sagt, wir leben quasi wie in einer WG, wo jeder sein Leben führt, also im Positiven jetzt. Jeder seine Arbeit hat, jeder seinen Arbeitsraum hat. Und man vereinbart sich dann am Abend zu einem Date oder zu einem Dinner oder zu einem Theater, was auch immer. Also es ist auch so ein Gefühl von Freiheit, jetzt wieder ein quasi Leben mit einem Partner zu führen, das man ja vor den Kindern ja auch schon hatte, aber immer mit quasi dem positiven Druck, ich möchte eine Familie, wir wollen vielleicht Kinder haben. Viel unbeschwerter ist eine Beziehung, finde ich, jetzt in der Lebensmitte zu leben, wo es jetzt nicht mehr diese großen Familienplanungen gibt. Also es kommen natürlich dann wieder Neubelastungen dazu. Ich sage immer liebevoll, du verlierst die Kinder und kriegst die Eltern zurück, weil die haben dann auch schon ihre Bewegchens. Ja. Aber das ist ja eben etwas sehr Positives und ganz natürlich im Leben. Und das wünsche ich mir ja auch einmal, wenn ich alt bin, von meinen Kindern.
Ja, aber ich glaube, es ist eben diese Herausforderung, dass man sagt, so wie du sagst, das schilderst, gemeinsam frei diese Beziehung zu leben. Dass du sagst, du kannst eben auch deine Träume noch verwirklichen, deine Projekte verfolgen. Du kannst das, was dir wichtig ist, leben. Das aber in einer Partnerschaft, wo der Partner das auch okay findet, ja, und dich einfach lässt. Also das finde ich ja auch selbst sehr wichtig, weil man entwickelt sich natürlich weiter oder man entwickelt sich auch nicht immer im gleichen Tempo und vielleicht auch ganz anders, ja, aber das heißt nicht, dass man sich auseinander entwickeln muss. Und das finde ich schön, wenn das dann irgendwo alles Platz haben kann.
Ja, also das ist sicher eine Idealform, dass man sich gegenseitig da auch wieder diesen Platz gibt, dass man sich unterstützt, dass jeder seine Arbeit machen kann, nicht Rücksicht nehmen muss eben auf Kinder, Routinen, Schularbeiten, Ferien, man hat eine neue Freiheit und die genieße ich sehr.
du bist ja mit deinem Modelabel, du bist ja das beste Model für Palla Vienna, für deine Kitchen Couture, das ist Mode aus quasi, wenn man es jetzt ganz banal sagt, diesen typischen Geschirrtuchprints, diesen karierten Geschirrtüchern, die man kennt. Da gibt es mittlerweile die tollsten Abwandlungen. Du machst Mode aus Waffelpiquet, es gibt immer wieder neue Kollektionen, neue Farben und du bist dein bestes Model. Jetzt sprechen wir ja auch oft in der Lebensmitte vom Älterwerden, von der Sichtbarkeit von Frauen ab 50. Wie siehst du das? Du bist sehr sichtbar, du präsentierst deine Mode, du präsentierst dein Label, du zeigst dich auf Instagram. Wie ist dein Zugang dazu und wie gehst du damit um oder wie ist dein Blick aufs Älterwerden und auch auf die Sichtbarkeit der Frauen ab einem gewissen Alter?
Auch das sehe ich super und als neue Freiheit und als, wir können heute irgendwie wir können anziehen, was wir wollen, wir können tun und lassen, was wir wollen. Wir haben alle Freiheiten, uns um unseren, oder auch wieder die Zeit, uns um unseren Körper zu kümmern. Wir können, ich habe mir zum Beispiel jetzt Hanteln zugelegt und habe,
ja, hab ich gesehen.
Allen Ernstes mache ich seit ein paar Wochen Hanteltraining und es tut mir so gut und ich sehe, wie meine Oberarme kräftiger werden. Nicht, dass ich vielleicht drunter gelitten hätte, weil ich war schon irgendwie ein relativ sportlicher Mensch in meinem Leben und ich überleg oft, wow, wäre ich jetzt kein Foodblogger geworden? Vielleicht wäre ich in einer anderen Phase ein Sportblogger, ein Fitnessblogger geworden oder ein Kulturblogger, weil es gibt ja sehr viele Interessen, die du immer hast und trotzdem ist es dann aber eine, die du halt gerne auslebst, auch gerne in sozialen Medien, weil du eben mich angesprochen hast, warum ich auch gerne mein eigenes Model bin und das hat auch damit zu tun, dass mir meine Kunden eben immer das Feedback geben, wow, wenn ich das an dir sehe, dann gefällt mir das ja noch viel besser. Oder ich verkörpere eben ein Wickelkleid aus Waffelpiquet zu tragen mit einer, vielleicht auch ein bisschen mit einer Ironie, aber mit einem Selbstbewusstsein und ich schlendere da über den Kutschkermarkt und ich gehe dann einkaufen oder ich schupfe meine Palatschinken. Also ich nehme das gerne an, dieses Feedback, und dann sage ich, na gut, also ich trage ja meine Sachen oder ich mache sie ja auch natürlich für mich, weil ich liebe sie und ich trage die wie eine Uniform und es nimmt mir so viel Zeit ab, allein in der Früh zu überlegen, was ich heute anziehe. Ich schlupfe in meinen Waffelpiquet Hose und Oberteil, so wie ich es jetzt auch trage. Die frottiert mich gleich beim Anziehen, die massiert mich richtig. Das ist so ein richtiges Wellness-Kostüm, sage ich immer. Und ich finde auch jetzt, wo ich da sitze, jetzt beim Podcast, auf diesem herrlichen Hocker, mit dem Waffelpiquet, ich finde das richtig prickelnd.
Ja, und energetisierend. Ja. Und schaut auch toll aus.
Nein, also es ist, ich trage gern meine Sachen, die ich auch eben gerne für so ein bisschen kleinere oder zartere Frauen mache. Oft kriege ich auch Rückmeldungen, wieso ich nicht für große Frauen oder mehr mit Schwimmerrücken Sachen mache und Ich bemühe mich.
Aber ich glaube, das Thema Größen ist ja in der Mode generell, ist ja, glaube ich, ganz schwierig, eben so zu produzieren, dass du immer genau weißt, wie welche Größen in welcher Stückzahl.
Ja. Also das ist immer eine große Herausforderung, weil ich fange ja, wie du ja richtig gesagt hast, wirklich ich produziere from scratch. Ich habe eine Weberei in Oberösterreich, eine im Waldviertel, die weben Stoffe eben nach alten Mustern, nach meinen Vorstellungen, nach quasi gemeinsam ausgesuchten neuen Farben, die eben möglich sind, die gut zusammenpassen. Und die weben wir jetzt nicht mal nur einen Stoff für drei Oberteile. Da musst du ja gleich ein paar hundert Meter bestellen. Und das ist dann oft die Herausforderung. Da hast du dann sehr, sehr, sehr viele Meter an Karo-Stoffen. So, okay, und jetzt ist einmal der Stoff gewebt, also die erste Hürde ist geschafft und dann kommt's eben mit möglichst einfachen Schnitten, weil ich vertreibe ja die Sachen, also hauptsächlich online, mit einfachen Schnitten, die flexibel sind, die sich jeder Figur, jedem Körper gut anpassen können, die ein bisschen variabel sind, die also nicht ganz auf Figur geschnitten sind. Und jetzt bestimmt schon quasi so der Stoff und die Produktionsweise gibt schon ein bisschen was vor, was dann in meiner Mode entsteht. Also wie kann der Weber ein Karo weben? In welcher Breite kann er einen Stoff weben? Aber es bestimmt auch quasi meine Logistik und meine Vertriebsart auch ein bisschen so den Schnitt. So quasi mit welchem Schnitt kann ich gut online umgehen, dass ich nicht zu viel Retouren habe, um es auf den Punkt zu
ganz,
bringen.
Ganz praktisch
ja,
gedacht.
Ganz praktisch gedacht.
Alles, was du machst, ist ja sehr mit Genuss verbunden. Du kommst, du hast eben einen Foodblog betrieben, du hast den Austrian Foodblog Award gegründet, du hast zwei Kochbücher geschrieben, du organisierst verschiedene Pop-ups mit Dinners am See, du bist ja viel am Wolfgangsee, du isst gerne, du lebst gerne, du lachst gerne, du genießt gerne. Wie siehst du das? Heutzutage hat man ja manchmal so das Gefühl, und auch als Frau eben so in der Lebensmitte, und man kommt so in den Wechsel und das darf man nicht mehr essen und das darf man nicht mehr trinken und da sollst früher ins Bett gehen und vergiss ja nicht aufs Protein. Wie gehst du damit um? Wie geht das mit deinem Konzept von Genuss zusammen?
Ich gehe ganz pragmatisch damit um. Natürlich habe ich meine letzte Menstruation auch irgendwie mit 53, 54 gehabt, was eh schon spät ist. Aber habe dann angefangen, einfach Hormone zu nehmen. Ich finde, das ist total legitim. Wenn ich Kopfweh habe, nehme ich auch ein Schmerzmittel. Da vertraue ich der Schulmedizin. Muss ich jetzt wirklich sagen, kurz mal so Anwandlungen, vielleicht so mal einer Wallung vielleicht. Aber ich habe mit meinen Hormonen, die mich überhaupt jetzt nicht belasten oder an die ich jetzt irgendwie speziell denken muss, gehe ich super um, komme mit meinem Körper sehr gut zurecht, bin relativ sportlich, also was Gewichtszunahme betrifft. Ich glaube, ich habe in meinem ganzen Leben, also seitdem ich 18 bin, habe ich vielleicht 2-3 Kilo mal auf und ab gehabt. Aber ich habe immer...
Da werden gleich alle schreien, gemein, ich so unfair.
Ich habe sogar die gleiche Frisur. Ja. Also so offen und frei, ich bin in vielen Dingen, das bleibt gleich.
Ja, das finde ich ja super. Also es gibt ja, das ist ein gewisses Wohlfühl, Körpergefühl, das zu haben und auch seinen Stil nicht permanent zu verändern, ist ja auch ein Ausdruck davon, dass du sehr in dir ruhst und da irgendwo dich dann in gewissen Phasen auch schon gefunden hast.
Also das ist eine Konstante und sonst fühle ich mich wahnsinnig gut und ich finde es, wenn wir jetzt schon beim Thema sind, ich finde es auch wahnsinnig befreiend jetzt diese Phase. Du kannst zum Beispiel jeder spricht über Wallungen oder ich weiß nicht was, aber keiner spricht über Erotik und Sex. Wir können jetzt Sex haben, ohne immer daran denken zu müssen, nicht schwanger zu werden oder schon schwanger zu werden.
Ich finde, das kann auch Vorteile geben.
Das kann auch mal belasten und das finde ich jetzt in meiner Lebensmitte einfach wahnsinnig befreiend und angenehm.
Super. Das heißt, du genießt nach wie vor, wo es geht und hast du deinen Lebensstil in irgendeiner Art und Weise, würde ich sagen, in den letzten 10 Jahren so adaptiert, dass du sagst, okay, da merke ich, das verändert sich, da muss ich irgendwie anders mit meiner Energie vielleicht auch haushalten, mehr auf mein Wohlbefinden schauen, früher ins Bett gehen.
Nein, also was ich mache, meinem Körper sehr gut tut, ist zweimal im Jahr lange alkoholabstinente Phasen zu machen. Das ist richtig gut, da wird die Haut glatt, man glänzt.
Ja, merkt man schon so arg, oder?
Diese 1-2 Winterkilos gehen dann im Jänner runter, wenn ich dann bis Ostern meistens so eine wirklich einige Wochen Alkohol faste. Aber sonst, ich esse normal. Also ich war nie so eine Schlemmerin und auch wenn ich gern esse, heißt das ja nicht, dass ich viel esse.
Ja.
Und wenn man gerne kocht, kocht man auch gerne für andere. Das heißt, sollen die anderen ruhig mehr essen, wenn sie Lust haben.
Ja.
Aber ich habe immer irgendwie ein sehr natürliches Gefühl gehabt für Sättigung oder so. Also da habe ich kein Problem damit. Da könnte ich jetzt auch nicht sagen, was ist jetzt mein Geheimnis, dass ich meine Figur behalte. Es ist wahrscheinlich viel Genetik. Es ist natürlich Disziplin. Ich stelle mich jeden Tag auf die Waage in der Früh.
Wirklich?
Ja, mache ich.
Ich will einfach wissen,
das passt. Mache ich. Wenn eine Hose zwickt, gebe ich sie nicht in die Humana-Kiste. Ich hebe sie auf, bis sie mir wieder passt.
Ja, aber ich glaube, es ist sicherlich key, dass du sagst, okay, du hast es ein bisschen unter Kontrolle und du lässt es halt vielleicht nicht so aus dem Ruder laufen. Ja, und gerade wenn man eben gerne isst und sich auch was gönnt. Ich kenne es von mir. Also ich bin keine, wenn ich jetzt sage, ich bin in Tirol auf Skiurlaub, dann bin ich nicht die, die sagt, na, den Kaiserschmarrn, den esse ich jetzt nicht, sondern den esse ich natürlich. Ja. Und dann weiß ich, dass ich in einer gewissen Phase einfach mir alles gerne gönne. Und dann wird es wieder den Alltag zu Hause geben, wo ich sage, okay, dann ist ein bisschen weniger weniger Süßes und viel weniger Kaiserschmarrn
ja.
dran.
Ja, mhm. ja.
Hast du so Routinen, Rituale oder so etwas, wo du sagst, das machst du jeden Tag, um irgendwie dich wohlzufühlen, dich irgendwie, du hast ja auch einen intensiven Alltag, ja, du hast viele Projekte, du hast immer viel vor. Gibt's was, wo du sagst, so, jetzt wird's ein bisschen zu viel, jetzt erde ich mich wieder oder jetzt schaue ich, dass ich mal da wieder irgendwie so zu mir komme. Gibt es da so Tools, die du hast?
Na, was ich mir jetzt erlaube, ist, dass ich zum Beispiel auch untertags dann einmal die Hanteln hernehme und sage, ich mache jetzt eine Viertelstunde Büropause und mache meine Oberarmübung im Stehen mit meinen Hanteln. Also das hätte ich mir, oder ich weiß jetzt nicht mal, in der Früh laufen zu gehen und erst um 10 ins Büro zu gehen, das hätte ich mir früher nicht herausgenommen. Mhm. Also diesen Luxus, eben dann an mich zu denken. Ich kann auch heute auch gern mal, wenn ich unterwegs bin, mich eine Stunde ins Kaffeehaus setzen und quasi für mich einen Kaffee trinken und mir den nettesten Tisch aussuchen. Das gönne ich mir jetzt auch mal. Mhm. Also das hört sich vielleicht jetzt so an, als wäre ich so super diszipliniert gewesen all die Jahre. Aber
naja, ich glaube, man nimmt diese ja. Auszeiten nicht, ja, also ja. diese bewussten Auszeiten, ja. eben, dass du sagst, so, jetzt sitze ich hier in der Sonne und trinke meinen Kaffee, ganz in Ruhe, ist man vielleicht schon wieder am Weg woanders hin, am Struggeln, neue To-Do-Liste schreiben oder so, diese ja. bewussten Auszeiten.
Aber ich kann da jetzt leider nichts anbieten, wie, ich weiß jetzt nicht, das Glas mit Essig, Apfelessig in der Früh, das lauwarme oder sowas. Würde, vielleicht sollte ich das mal beginnen, so eine Routine. Soll ja angeblich ganz gut sein.
Du, da kriegen wir ja eh permanent um die Ohren geknallt, was wir alles tun und was wir alles ja. machen sollen.
Ja.
Du bist eine sehr inspirierende Frau, finde ich. Wenn man dir auf Instagram folgt, nicht nur, dass du deine eigenen Produkte promotest, aber du hast auch immer wieder tolle Tipps auf Lager. Du interessierst dich für Kultur. Du hast mit Freundinnen gemeinsam einen kleinen Buchclub quasi. Du liest viel. Du reist gerne. Inspirierst eben andere Frauen sehr stark, finde ich. Was inspiriert dich? Und woher holst du dir deine Ideen, deine Inspiration? Was freut dich so?
Mich inspirieren meine beiden Töchter, wenn ich immer sehe, wo die unterwegs sind, was sie machen. Die eine klettert gerade auf Machu Picchu herum.
Wow.
Dann habe ich mir auch gedacht, na, sollte ich auch mal nach Südamerika? Allein was die Jugendsprache betrifft. Also wenn ich mit meiner jüngeren Tochter, der Josie, zusammen bin und die spricht dann in ihren Sprachen, in ihrer Sprache mit so viel neuen Vokabeln. Ich sitze dann immer da und saug das auf wie ein Schwamm.
Also gerade das richtig jung. Oder ja. nochmal nachzufragen, du, was heißt ja. das jetzt eigentlich?
Also gerade, dass ich mir es nicht in meine Notizen am Handy dann nochmal aufschreibe und dann in ChatGPT mir es übersetzen lasse. Ja. Aber irgendwie jetzt einmal ganz spontan gesprochen, das inspiriert mich sehr. Ja? Also das müssen ja nicht die eigenen Kinder sein. Das kann ja auch immer die nächste Generation sein. Also diesen Anschluss bitte nicht verlieren.
Ja.
So quasi, was bewegt Menschen heute? Ja? Wie, also ich in den Zeitungen steht ja gerade alles über unser Pensionssystem und dass das irgendwie auf dieser Basis fußt, dass Leute, die eben jetzt arbeiten, in ein System einzahlen, dass eben die Menschen, die nicht arbeiten, jetzt versorgen, dieser Generationenvertrag. Und ich denke mir immer, ja, na sicher, das ist alles super. Das ist ein großer sozialer Gedanke und den finde ich wirklich großartig. Aber das heißt, wir müssen uns ja immer drum kümmern, dass es eine nächste Generation gibt, die sich ja. auch ein bisschen drum sorgt, wie die Welt heute so läuft. Und das müssen dann eben nicht die eigenen Kinder sein, aber eben, was mich inspiriert, ist schon wirklich, also immer die nächsten und die jungen Generationen. Und ich find's immer so abtörnend, wenn dann so grantige ältere Menschen sagen, na, die Jugend von heute, na, ja, und so ja, schrecklich. Ja. Die vertun sich so mit, weil sie einfach nicht richtig zuhören können oder irgendwie eben mit ihrem Leben vielleicht abgeschlossen haben und nicht sehen, wie viel die in Wahrheit leisten, womit die umgehen müssen mit einer Welt, die wir ihnen hinterlassen, die vielleicht nicht so schön und sauber ist, wie einer Welt, die noch vor 100 Jahren einer Generation angeboten wurde. Mhm. Also das finde ich sehr inspirierend. Natürlich reise ich wahnsinnig gern. Jetzt Ich war im Vorjahr, bin ich doch meinem Holzschneidebrett nach Japan nachgereist. Das war in Tokio in einem Design Store. Das war
Alexandra, dein Rough Cut Board. Damals der Blog hieß auch Rough Cut Blog. Und dazu gibt es ein ganz toll designtes Schneidebrett, das Rough Cut Board.
Genau, dieses Brett
Design ausgezeichnet.
Ja, und das war dann auch
ich
auf der Welt.
Es ist mega praktisch, ist ganz toll.
Es war ja dann auf der Weltausstellung im Vorjahr und dem musste ich natürlich nachreißen. Das
klar.
Wollte ich mir nicht entgehen lassen. Und das ist schon inspirierend. Also es macht einem ja auch ein bisschen Angst, Japan. Also im Sinn von, das günstigste Ticket am Mond ist ein Flug nach Tokio. Weil das ist eine andere Welt und das ist dann schon inspirierend, auch wenn du im Moment ein bisschen geflasht bist, ja, wie Welt oder Besiedelung oder Wohnen auf engstem Raum auch stattfinden kann. Aber es ist, also ich war so erstaunt von der Stille in der Stadt, weil die ja alle Elektroautos fahren.
Ja, natürlich.
Weil da schreit keiner herum, da ist irgendwie alles so schallgedämpft.
Ja, es also muss wahnsinnig spannend sein. Also ich möchte unbedingt nach Japan.
Es ist richtig toll. Es ist futuristisch und also kulinarisch ist es natürlich auch wahnsinnig
auch
toll.
Spannend, ja.
Also alles, was kulinarisch auch irgendwie, was mir taugt, ist für mich immer wahnsinnig inspirierend. Natürlich Italien. Also ich liebe Apulien gerade. Ich liebe Sizilien, also einfach sich ein Mietauto zu nehmen und die Insel abzufahren und in irgendwo hineinzufallen und sich vor allem die Dinge auch selber erarbeiten. Ich glaube, da sind die Erlebnisse immer intensiver und inspirierender, als wenn du mit irgendeinem Guide oder nur Tipps abarbeitest.
Einmal falsch abbiegen zum Beispiel und wieder was Neues entdecken.
Genau, ja. Also die eigene Entdeckungen und das kann auch im Kleinen sein, also weil wir von der Sommerfrische und vom Wolfgangsee gesprochen haben, inspirierend ist ein Tag am Zinkenbach, also einfach nur am Bach verbringen, dem Rauschen, mit den Steinchen, mit allem, was halt so drumherum ist. Das hat so eine Ruhe, hast so einen schönen Blick hinaus auf den See, du schaust auf die Berge, du hast Wetter.
Haben wir jetzt doch ein Ritual gefunden, das die Alexandra gerne hat, um ein bisschen vielleicht im trubeligen Alltag zu sich zu finden, auf den See schauen.
Genau, nein, Flüsse haben mich.
Fluss, ja,
Flüsse haben mich irgendwie.
Da ist mehr Bewegung drinnen noch.
Ja, also irgendwie so dieses, also so ein Floß oder irgendwie mit einem Kanu mal so einen Fluss entlang fahren, ich glaube, das wird das Nächste.
Ja, toll. Zum Abschluss frage ich meine Gäste immer nach einem My Finest Book. Und ich weiß, dass du gerne und viel liest und brauche natürlich unbedingt einen Book-Tipp von dir.
Na, mein Book-Tipp ist natürlich ein Koch-Book-Tipp.
Ja.
Weil, ich lese sehr viel. Ich lese gerne österreichische Literatur natürlich. Ich lese gerne Familiengeschichten, Romane. Also das Letzte, was wir gelesen haben, eben im Buchclub, wie du sagst, das ist sehr schön, weil ich auch da Sachen lese, die ich nicht selbst ausgewählt hätte, war Lazar.
Was auch spannend ist, ja.
Das Buch. Aber als Tipp möchte ich euch geben, Herrlich Hosting. Hanna Kleeberg ist eine Berlinerin, die auch so ein Foodie ist. Sie inszeniert Dinners, sie kocht, sie hat einen tollen Blog, der heißt Herrlich Dining. Und sie hat jetzt gerade ein Kochbuch herausgebracht, das heißt Herrlich Hosting. Und da verbindet sie genau das, wovon ich gerade gesprochen habe, mit ein Mietauto nehmen und irgendwo eine Region abfahren. Sie ist nämlich ziemlich viel abgefahren. Sie ist Italien abgefahren, dann ist sie den Balkan abgefahren und hat überall, wo sie Lust hatte. Sie hat sich so einen Oldtimer Mercedes gekauft und war, glaube ich, mit unterschiedlichen Leuten unterwegs. Und da, wo sie herrliche Paradeiser gefunden hat, hat sie dann ein Paradeiseressen gemacht und einfach
vor Ort, super nett,
hat an den Strand einen Tisch gestellt und hat das alles dokumentiert. Oder sie hat am Straßenrand, keine Ahnung, da war Zwiebeln oder Weintrauben, irgendwas, und hat dann auf dem Kofferraum von ihrem Oldtimer Mercedes einfach ein Straßenrandpicknick gemacht,
super,
und das fotografiert. Hat sich ein Boot oder eben ein Kanu ausgeborgt, ist irgendwo auf einem See rausgefahren, hat ein Picknick am Boot gemacht und das
schön,
fotografiert. Und
toll.
Ich liebe dieses Kochbuch. Ich habe es jetzt zu Ostern auch verschenkt, weil es eben zwei Dinge verbindet. Eben coole Rezepte, also sie schäumt gerade, was ja so im Trend ist, Butter mit allen möglichen Geschmäckern auf und drapiert die auf diesen, in diesen Eisbechern und auf diesen Metallplatten, wie man es früher in Kaffeehäusern und Hotels hatte, legt sie dann irgendwie nur ihre Fisolen oder Sachen und sie kann mit so einer Leichtigkeit sehr schöne kulinarische Geschichten erzählen und lädt ein, mehr Feste zu machen, mehr Dinners zu hosten. Also mich hat sie damit gepackt, das ist mein Buchtipp.
Super, das muss ich mir unbedingt besorgen, das klingt ja, sehr vielversprechend. Ja. My finest Motto, gibt es ein Lebensmotto oder ein Zitat, das dich vielleicht so schon einige Zeit lang begleitet?
Allerdings, und es hat geheißen, alles wird gut. Ich habe dieses Zitat, diesen Spruch, ich habe immer gesagt, ja, alles wird gut, alles wird gut. Also so zu leichtsinnig, alles wird gut. Und ich habe sogar auf Gläser gedruckt, die es gegeben hat. Es waren Bestseller und sie waren, also die wurden auch zu Hochzeiten verschenkt und zu anderen Gelegenheiten. Und ich habe jetzt dieses Motto aber abgewandelt. Ich habe es quasi jetzt reduziert auf alles wird. Weil wir wissen, in der Lebensmitte angekommen, es wird auch nicht immer alles gut. Es kann auch nicht immer alles gut werden. Manchmal muss man auch realistisch auf Dinge blicken und den Lauf des Lebens irgendwie auch annehmen. Und ich finde, alles wird, ist sogar genauso optimistisch, aber lässt es offen.
Ja, es gefällt mir sehr gut. Sehr, sehr schön.
Ich werde eine neue Gläserserie jetzt damit machen, mit nur alles wird.
Toll. Ja, es gefällt mir sehr, sehr gut. Was wäre dein oder was ist dein My Finest Yes? Wozu sagst du ganz laut und deutlich Ja jetzt in dieser Lebensphase?
Machen. Du hast eine Idee, du willst was verwirklichen, du hast ein Projekt, geh's an, warte nicht. Geh's lieber heute an und nicht morgen. Yes, Ja zum Leben, ich meine, wer nicht?
Keine Alternative.
Es gibt keine Alternative, mach's jetzt. Ja zum Jetzt.
My finest No, wozu sagst du ganz klar Nein?
Na, nichts mehr, was jetzt nur mehr meinem Image oder Prestige gut tut. Ich sag nicht mehr zu irgendwelchen Einladungen Ja, wo ich schon weiß, na, um Gottes Willen, das ist eine fade Partie, na, um Gottes Willen. Oder zu irgendwelchen Jobs, wo ich finde, die nicht quasi zu mir, zu meinem Typ passen und ich sie nur wegen des Geldes machen würde, im Sinn von, wir haben über Influencen gesprochen, weißt du, man kriegt so viele Angebote oft für Produkte und ich sage, na, das passt nicht zu mir. Ich habe heute das Selbstbewusstsein, mir die Dinge auszusuchen, die zu mir passen. Ich mache nur mehr die Dinge, die mir gut tun, die mir gefallen. Nein zu allem anderen.
Super, keine halben Sachen mehr. My finest message, gibt es was du anderen Frauen weitergeben möchtest, vermitteln möchtest, sagen möchtest?
Ich glaube, das ist jetzt eigentlich die Zusammenfassung aus allen My Finest Fragen davor. Nichts aufschieben, Dinge lieber gleich machen. Es gibt keinen besseren Tag, ein neues Projekt, ein neues Leben, eine neue Phase zu starten als jetzt. Nicht zögern. Anpacken.
Super. Liebe Alexandra, ich bedanke mich sehr für dieses schöne Gespräch. Ich habe mich gefreut, dass wir mal die Zeit gefunden haben. Wir kennen uns zwar schon ein paar Jahre, aber trotzdem einmal uns ein bisschen intensiver auszutauschen. Sehr schön, dass du da warst.
Sehr, sehr gerne. Bis bald.
Schön, dass du uns zugehört hast. Wenn du meinst, dass dieses Gespräch zum Beispiel einer Freundin weiterhelfen könnte oder Inspiration für jemanden in deinem Umfeld sein kann, dann empfiehl diesen Podcast gerne weiter. Ich freue mich auch über jeden Kommentar, jedes Like und vergiss nicht, My Finest zu abonnieren. Wenn du vielleicht Ideen und Wünsche hast zu Gästen und Themen, dann schreib mir auch gerne. Die E-Mail-Adresse findest du in den Shownotes. In 14 Tagen hören wir uns wieder. Ich freue mich, wenn du dabei bist.